Da hat Anthropic mit Claude 4.6 seine Hausaufgaben gemacht und hat eben nochmal dieses Tool, was eben auch nebenbei da entstanden ist, ein Tool entwickelt, was automatisiert genau solche Schwachstellen im Code korrigieren kann. Und das ist tatsächlich, man muss ehrlich sagen, was Anthropic da gerade macht, ist ja also wirklich beeindruckend.
Sie sind einfach sehr nah an diesen Bedarfen dran.
Prompt genau, der KI-Podcast der Digitalagentur Sachsen.
Ja, William, hallo. Weißt du, was ich dieses Wochenende gemacht habe?
Hey Stefan, nee, erzähl mal.
Du, wir haben letzte Woche über OpenClaw gesprochen und ich habe es tatsächlich installiert. Das war ein bisschen eine Prozedur, die etwas länger gedauert hat. Ich würde sagen, ungefähr alles in einem 6 Stunden. Ich bin ja kein Entwickler, aber ambitionierter Bastler nenne ich es mal. Und,
nach wie vor, Stefan, für mich sind wir Entwickler mittlerweile, aber anderes Thema.
Genau, nein, ich habe es zusammengebaut, zusammen gebastelt. Und jetzt muss man ja eins sagen, OpenClaw konnte ja nur entstehen, weil inzwischen ja die Modelle so gut geworden sind. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich heute mal tatsächlich ein bisschen tiefgründiger mit der Modelllandschaft aktuell beschäftigen. Und ja, lass uns mal heute damit starten.
Würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Prompt Genau. Wir sind wieder am Start, Stefan und William. Und ja, Stefan, du hast OpenClaw aufgesetzt. Wie gesagt, du hast gerade erzählt, die KI-Modelle dafür müssen relativ leistungsfähig sein, um dieses Tool überhaupt bauen zu können. Was haben wir denn eigentlich so an KI-Modellen aktuell auf dem Markt, wo man sagen würde, das sind so die leistungsfähigsten?
Ja, also ich würde sagen, wir sprechen heute über die größten, also die bekanntesten Modelle, weil der Markt ist tatsächlich sowas von groß. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal Leaderboards anzuschauen, wie zum Beispiel artificialanalysis.ai oder die LM Arena, die jetzt nur noch Arena AI heißt. Und da werden wir aber die Links mit in die Shownotes packen. Das sind auf jeden Fall schöne Übersichten, wenn man mal schauen möchte, welche Modelle es auf dem Markt gibt und wie leistungsfähig die sind. Ja, also es gibt ja nicht nur den einen Anwendungsfall. Ne? Wir können Text beispielsweise erstellen oder Sound oder Bilder, wie auch immer. Es gibt ja die vielfältigsten Modelle. Und die Landschaft ist echt extrem groß. Ne? Deswegen
wird auch immer größer. Ne? Also das muss man jetzt nicht irgendwie gerade sagen, ja, okay, der Markt ist abgegrast oder da findet gerade keine Dynamik statt. Ich glaube, das sollte jedem bewusst sein, dass dort immens viel Bewegung gerade drin ist und die nach wie vor anhält. Ne? Also ich kriege gefühlt nach wie vor jeden Monat höre ich irgendwie 1, 2 neue Namen, die ich vorher gar nicht kannte, was KI-Modelle angeht. Aber man hört dann natürlich größere Firmen, die sich natürlich die ganzen KI-Modelle irgendwie zu eigen machen können, beziehungsweise so KI-Modelle trainieren können. ByteDance als Beispiel jetzt, ne, um die neue Video-KI, die jetzt viel Rumore macht, Seedance 2.0 beispielsweise. Aber wir werden uns wirklich auf die größten und gängigsten Modelle auf jeden Fall konzentrieren. Alles andere wird viel zu unübersichtlich. Und ich glaube, da reicht auch die halbe Stunde, die wir uns hier vorgenommen haben, bei Weitem nicht aus, wenn wir das alles abgrasen würden.
Genau, wollen wir da mal mit dem ersten beginnen? Und ich glaube, das ist das bekannteste Modell unter allen, nämlich ChatGPT.
Ja, ist ja schon fast ein Gattungsbegriff, ne? Also muss man ja schon so sehen. Also ich kriege immer wieder in Gesprächen mit, weiß nicht, wie dir das da geht, wo ich immer wieder sage, ja, hast du schon mal irgendwie KI genutzt? Ja, hier, da habe ich das und das in ChatGPT eingegeben. Das ist ja ein interessanter Anwendungsfall. Und dann sage ich, ja, zeig mal, mich interessiert jetzt, was da rausgekommen ist. Und es ist mir vorletzte Woche erst passiert, dann öffnet ihr einfach die Gemini-App. Und ich sitze dann daneben dran und ich so, ja, dir ist aber schon klar, dass du gerade, ja, aber ich sage immer ChatGPT dazu, so da, damit das halt einfach gängig ist. Und von daher, also den Status hat OpenAI, glaube ich, schon errungen, dass sie das als Synonym beziehungsweise als Gattungsbegriff, wie bei Lego und Klemmbaustein, aber das ist auch ganz heißes Eisen. Ne?
Also spannend, die haben da wirklich eine Marke geschaffen, das muss man wirklich so sagen. Ne? Und diese, man sagt auch, das war der ChatGPT-Moment, als es veröffentlicht wurde. Und das ist immer noch der Marktführer, natürlich auch, wenn die anderen großen Hersteller, vor allen Dingen auch Google und Anthropic, über die wir dann noch dazu kommen, sehr aufholen, aber eben ChatGPT oder OpenAI mit ChatGPT haben eben vorgelegt. Ja? Das muss man so sagen. Und es ist, glaube ich, das Modell, wenn jemand sucht im Netz, okay, ich möchte mit Sprachmodellen arbeiten, dann wird er wahrscheinlich auf ChatGPT stoßen, die aktuell das Modell 5.2, also sage und schreibe 5.2, haben und auch noch ein Programmiermodell haben, was sich da Codex nennt. Und da sind wir schon in der Variante 5.3. William, sag mal, nutzt du eigentlich ChatGPT noch? Hast du es schon mal genutzt? Und ja, erzähl mal ein bisschen, ja, wie du zu dem Modell stehst.
Also ganz grundsätzlich, ich habe natürlich mit KI in der Form, wie ich es heute mache, ich sage mal so, dieser Startschuss, der war tatsächlich im November 2022, also beim sogenannten ChatGPT-Moment. Du hast es gerade angesprochen und seitdem habe ich eigentlich ChatGPT täglich verwendet, auf jeden Fall. Der Punkt ist allerdings, du hast gerade gefragt, nutze ich es noch? Also ich muss sagen, OpenAI hat natürlich den Stein im Brett, dass sie das vorgelegt haben. Seit 2022, dass einfach für die breite Masse einfach der Zugang zu so einem Large Language Modell einfach sehr, sehr niedrigschwellig war. Und das hält da natürlich lange an. Man spricht da natürlich auch von sogenannten Login-Effekten und so weiter. Also wenn du einmal in diesem System drin bist, du bist mit dem System vertraut und so weiter, dann ist es sehr schwer oder es fällt einem selbst sehr schwer, noch zu wechseln. Und deswegen bin ich ziemlich lange auch aus diesem Grund bei ChatGPT geblieben. Ich habe gestern mein Abo gekündigt.
Oh, das ist ja wirklich spannend.
Um jetzt hier noch
genau, dann werden wir dann
gleich einen Hook zu geben.
Ja, genau. Du hast schon was gesagt, dieser Login-Effekt oder Locked-In-Effekt, eben weil durch die Nutzung natürlich das Modell lernt, nicht die Modelle lernen, sondern eher, es werden so ein paar Informationen, kann man nämlich einstellen, hinterlegt. Und daraus kann das Modell dann antizipieren, was du meintest. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext bestimmten Feld arbeitest, dann wird das sich irgendwann unter seinen Einstellungen eine kleine Notiz machen, aha, ja. Arbeit im Bereich so und so. Und da hast du nämlich recht, irgendwann ist da so viel Wissen schon drin, entweder ich habe was hochgeladen oder ich habe schon irgendwie Chats angelegt oder Agenten oder wie auch immer, dass man da relativ schwer rauskommt. Man muss sagen, das war eines der ersten Modelle, ja, was eben so performant gearbeitet hat und ja, deswegen sind die Leute eben dran gewöhnt und nutzen es eben auch als Begriff, mal so als Randdaten, also ChatGPT 5.2 hat ein Kontextfenster, wir werden es gleich noch erklären, von 400.000 Token. Und das ist nochmal doppelt so groß wie der Vorgänger, ChatGPT 5.1. Also wir sehen, da geht es wirklich steil bergauf. Du kannst ja mal ganz kurz erklären, William, was das, die beiden Begriffe Kontextfenster und Token genau meint.
Genau, also bei dem Begriff Kontextfenster bezeichnet das im Prinzip die maximale Menge an Informationen, die ein Sprachmodell gleichzeitig verarbeiten kann. Und natürlich auch weiterhin in Bezug setzen kann und im Prinzip die Zusammenhänge, die man dort aufschreibt, beziehungsweise mit dem KI-Modell zusammen auswertet, einfach weiterverarbeiten kann. Das ist wie das Arbeitsgedächtnis, so kann man sich das vorstellen. Das bedeutet, ich bezeichne es auch ganz gerne mal als Kurzzeitgedächtnis, ne? Also man ist in einem Chatfenster mit einem KI-Modell und nach einer gewissen Diskussionsdauer, Austauschdauer, je nachdem, wie man das sehen will, ich sag mal so nach 10, 15 Minuten, wenn man wirklich aktiv mit dem KI-Modell unterwegs ist, dann ist dieses Arbeitsgedächtnis irgendwann voll. Und man merkt dann, okay, es erinnert sich jetzt beispielsweise an Dinge nicht mehr richtig oder kriegt die nicht mehr richtig in den Kontext oder in den Zusammenhang gesetzt. Und dann ist es sinnvoll, ein neues Chatfenster auf jeden Fall zu öffnen. Also wenn man ewig in einem Chatfenster bleibt und sich dann wundert, warum die Ergebnisse so schlecht sind, das liegt daran, dass dieses Arbeitsgedächtnis dann voll ist.
Okay, und diese Tokens, von denen wir gesprochen haben, kannst du die auch nochmal erklären, bitte?
Ja, und zwar, ein Token ist nichts anderes als im Prinzip die kleinste Einheit, in der die Sprachmodelle arbeiten, beziehungsweise die Texte, die Informationen zerlegen, die wir denen geben. Informationen an sich, ne? Also genau ein Bild und ein Video, wenn man jetzt bei multimodalen Modellen ist, die zerlegen das in Tokens. Und ein Token ist jetzt nicht beispielsweise ein Satzzeichen, das kann ein Satzzeichen sein, aber auch eine Silbe, eine Kommasetzung, eine Wortbedeutung oder sowas. Also im Prinzip die kleinste Einheit, in die so ein KI-Modell denken kann.
So im Prinzip, die Informationen sind Schnipseln, sozusagen zerschnitten, aufgeteilt, das ist dann ein Token. Ne? Genau, richtig. Und der muss nicht am Wortende enden beispielsweise, sondern der kann irgendwo in einem Wort Mitte enden oder
Ganz genau. Also okay. Wie gesagt, viele übersetzen das immer gleich mit, ja, das ist jeder einzelne Buchstabe. Nee, muss es nicht sein. Ein Buchstabe kann ein Token sein, muss aber nicht, sondern es kann genauso, wie gesagt, eine Silbe, ein Satzzeichen, eine Satzbedeutung oder sowas halt, all das ist damit inbegriffen, was so ein Token meint.
Spannend. Du hast gesagt, du hast jetzt ChatGPT gekündigt. Ich habe es tatsächlich noch und ich nutze tatsächlich auch zum Coden, nämlich bei meinem oben Clone-Bot. Da läuft tatsächlich auch GPT 5.3 in der Codex-Version. Also ich habe das per O-Out, so nennt man das. Ich habe mich sozusagen über mein Login angemeldet und nutze das. Ich nutze tatsächlich auch zum Coden und man muss sagen, 5.3 von ChatGPT ist sehr, sehr gut. Aber jetzt wollen wir mal zu dem zweiten Hersteller kommen, der nochmal echt zum Thema Coding ganz andere Leistungsfähigkeit hat.
Das ist jetzt so ein bisschen auch der Grund, warum ich mein ChatGPT Plus Abonnement, ich habe ja nicht mein Konto gekündigt, ne, sondern nur dieses Plus Abonnement, was eben diese $20 im Monat da eben kostet. Das habe ich jetzt gekündigt auf Grund von Anthropic. Und das ist so die drittgrößte Firma im US-Kontext, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, was die leistungsstärksten KI-Modelle so angeht, beziehungsweise einfach, wenn man jetzt hier Finanzierung und alles damit reinzieht. Ne? Aber kurz zur Geschichte von Anthropic, dass man so ganz kurz einordnen kann. Der CEO von Anthropic, der hat mal für OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, gearbeitet. Und die haben sich dann aufgrund von inhaltlichen Differenzen voneinander getrennt, besonders was Sicherheit und so weiter angeht, beim Coden und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge, was da die Gründe waren, warum Anthropic oder die Menschen dabei Anthropic gesagt haben, wir kapseln uns da ab und machen unser eigenes Ding. Und die haben sich sehr stark auf das Thema Coding fixiert, weil sie eben gesagt haben, Coding ist das zentrale Instrument, was KI-Anwendungen angeht. Das sehe ich übrigens auch so. Und da muss ich sagen, da sind sie einfach absolute Spitze.
Und da muss man sagen, das Spitzenmodell heißt Opus 4.6, wurde am 5. Februar veröffentlicht. Und erst vor ein paar wenigen Tagen wurde das etwas kleinere Modell Sonnet 4.6 veröffentlicht. Mal zum Unterschied. Also Opus ist ja das leistungsfähigste Modell, das größte Modell, was auch in den Denkprozessen viel, viel tiefer eintaucht. Aber ich bei meiner Nutzung öfter mal festgestellt habe, dass es so ein bisschen, wenn es Overthinking, also es denkt manchmal zu tief, vielleicht auch wenn man einfache Aufgabenstellungen hat, nach, wo es so ein bisschen sich verschluckt. Das nennt man so ein bisschen das Overthinking, also das Überdenken, aber eher im negativen Sinne. Und tatsächlich, dieses Sonnet 4.6 war schon in der Vergangenheit, also die Sonnet-Modelle, eigentlich so ein bisschen das gesunde Mittelmaß für die einfachen alltäglichen Aufgaben. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe da wieder die Liebe zu den Sonnet-Modellen entdeckt mit der Neuveröffentlichung letzter Woche. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und man muss ehrlich sagen, Anthropic macht seine Hausaufgaben richtig gut. Also wenn es um die Werbung die Werbung, die jetzt beim Super Bowl lief, absolut, ich habe gelacht, das war herrlich. Als auch um diese ganzen Produkte, die jetzt gelauncht werden. Das ist ja nicht nur mehr ein Sprachmodellhersteller, sondern es gibt Integration in PowerPoint, in Excel, für den Rechner und in den unterschiedlichsten Programmen. Jetzt kann man das direkt einbinden. Man kann es direkt in Chrome laufen lassen. Als,
wofür ich das beispielsweise auch im privaten Umfeld sehr gerne nutze. Also kann ich gerne kurz erzählen. Bitte, ja. Und zwar, man muss sich vorstellen, dass es einfach als Add-on quasi im Chrome-Browser als Erweiterung veröffentlicht worden ist. Ist noch aktuell in der Beta-Phase, das muss man ganz klar dazu sagen. Bedeutet also, da sind noch viele Entwicklungen. Das heißt, da muss noch viel passieren, damit das wirklich so lauffähig ist, wie man sich das vorstellt seitens von Anthropic, aber auch von Google. Google bleibt auch bei seinen Produkten manchmal ganz, ganz lange in irgendwelchen Beta-Phasen. Aber das Produkt ist halt in der Breite erstmal trotzdem nutzbar. Und das ist natürlich für die Unternehmen, ob das jetzt Anthropic oder auch Google ist, super viel wichtige Informationen, die sie da einfach sammeln können, weil sie einfach merken, die Nutzer nutzen das so und so oder die und die Probleme treten jetzt hier explizit noch auf. Und damit können wir eine Menge Daten sammeln und das Produkt entsprechend weiter verbessern. Und was spannend ist bei dieser Chrome-Erweiterung, es geht im Prinzip rechts an der Seite so eine Leiste einfach auf als extra Chatfenster und ich kann dann im Prinzip sagen, wenn ich jetzt beispielsweise auf einer Internetseite, sagen wir mal, ich bin hier beim Wirtschaftsministerium auf der Internetseite gerade unterwegs und ich suche eine spezielle Information, dann ist es ja für manche schon irgendwie erstmal ein Lifehack zu sagen, drück mal Steuerung F und such nach einem Schlagwort, sondern ich kann explizit sagen, pass mal auf, ich suche nach folgendem Thema, was steht denn hier auf diesem Seitenkomplex dazu, das heißt, es werden wirklich auch Unterseiten und sowas dann durchsucht und das ändert vor allem jetzt mal vom Entwicklerkontext abgesehen, wirklich das Nutzungsverhalten zukünftig, wie wir im Internet unterwegs sein werden. Und das hat Anthropic mit diesem Plugin, was sie da jetzt einfach relativ so nebenbei mal veröffentlicht haben, wirklich stark beeinflusst, muss ich sagen. Also mein komplettes Verhalten im Internet, wie ich mich durch das Internet bewege, hat sich aufgrund von diesem Tool sehr, sehr stark geändert.
Und du hast ein Stichwort genannt, nämlich mal so nebenbei.
Ja, es gibt das ist nämlich noch, so ein Nebenprodukt einfach.
Genau, und es gibt noch zwei Produkte, die ich noch nennen möchte. Mhm. Die sind auch wirklich spannend, die so nebenbei mit veröffentlicht wurden. Nämlich inzwischen gibt es auch Agentic Teams. Wir haben das letzte Mal von den Agenten gesprochen und da habe ich gesagt, das ist das Kimi-Modell. Mhm. Ja, aber für eine Anfrage so mehrere Subagenten losschickt. Und das ist so ein bisschen der Trend, der sich so fortsetzt. Also,
magst du mal kurz erklären, was so ein Subagent überhaupt ist?
Genau, also wir haben halt darüber gesprochen, dass wir das KI-Modell Modelle sozusagen sehr leistungsfähig sind und die besten Mitarbeiter, nur dass sie eben einen Arbeitskontext brauchen. Ne? Und wenn wir die Stellenbeschreibung haben, dass er dann unsere Arbeiten ausführt, das ist ganz kurz gesagt unser Agent. Mhm. Also er hat eine konkrete Arbeitsbeschreibung, er macht genau das. Jetzt kann er also aber ein Teamleiter sein. Nämlich das ist sozusagen der, ja, der Vorgesetzte, der ein Team von Agenten, ein Team von Mitarbeitern leitet, ja, wo vielleicht einer die Entwicklung hat, der andere hat Marketing und der dritte hat dies oder das andere Thema. Und eben das sind die Subagenten. Ja, also wir haben diese Teamleitung und wir haben darunter die anderen Agenten, die nochmal spezialisiert sind und nur für ihren Fachbereich sich dann nochmal zum Beispiel im Netz umschauen oder eben auch bei der App-Entwicklung dann verschiedene Funktionen einbetten. Und das ist wirklich faszinierend. Und das geht auch so weit, wir arbeiten viel mit LangDog, mit der KI-Oberfläche, dass dort jetzt auch neu Einzug gehalten hat, dass man eben solche Subagenten erstellen kann, die man dann miteinander kombinieren kann. Also ist, die Vielfalt ist tatsächlich keine Grenzen mehr gesetzt. Also das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei ist Claude Code Security. Und als das veröffentlicht wurde vor wenigen Tagen, sind erstmal ja, einschlägige Cybersecurity-Aktien wie CrowdStrike, Cloudflare und Okta um fast 10% gefallen, weil was haben die gemacht? Es heißt doch immer, na, wenn man doch mit Sprachmodellen programmiert, die haben Sicherheitsrisiken und so weiter.
Durch das Whitecoding halt, ne? Also das hat man ja auch schon mal angesprochen, ne? Also es entsteht Code, so nutzen wir das ja auch, muss man ja ganz, kann man ja ganz offen mal einfach mal so erzählen. Genau. Das heißt, wenn wir mit KI arbeiten und wir reden vom Coding, dann haben wir an die KI eine entsprechende Aufgabe, sei es jetzt irgendein grafisches Dashboard oder sowas. Und da war ganz lange immer die Kritik zu sagen, ja, wenn sich den Code keiner anguckt, dann sind dort extrem viele Sicherheitslücken, wenn das keiner prüft und so weiter. Und dadurch entstehen neue Angriffsfelder für Hacker.
Und da hat Anthropic mit Claude 4.6 seine Hausaufgaben gemacht und hat eben nochmal dieses Tool, was eben auch nebenbei da entstanden ist, eben ein Tool entwickelt, was automatisiert genau solche Schwachstellen im Code korrigieren kann. Und das ist tatsächlich, man muss ehrlich sagen, was Anthropic da gerade macht, ist ja also wirklich beeindruckend.
Sie sind einfach sehr nah an diesen Bedarfen dran. Also verstehen es einerseits sehr schnell, dass sie sagen, okay, dort ist ein Feld, wo wir agieren sollten. Und dann aber auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Sondern das nicht irgendwie lange laufen zu lassen, sondern wirklich gleich zu erkennen, das ist das Produkt, was hinten rauskommen muss, um diese öffentliche Kritik eben entgegenzuwirken. Und was ich halt spannend fand, ich hatte das nur in einer Überschrift von Heise, war das, glaube ich, die das thematisiert haben, oder The Decoder, dass 500 Schwachstellen durch diese Security-Erweiterung, die sie da jetzt veröffentlicht haben, in Open-Source-Projekten erkannt worden sind. Ne? Also man sagt ja immer, Open-Source ist so das ganz große Ding, weil jeder kann in den Code reingucken und sich das selber nochmal zusammenbauen. Da würde mich dann halt als Gegenanalyse mal sehr interessieren, ja, wie viele Leute gucken sich denn Open-Source-Code tatsächlich an und korrigieren den dann halt entsprechend noch auf Sicherheitsprobleme und so weiter. Von daher, also da jetzt 500 Lücken gefunden zu haben, das muss mir erstmal irgendwie ein anderer Developer irgendwie zeigen, dass er das in der Schlagkraft auch gemacht hat.
Genau, und eben die ganzen Anthropic-Produkte sind gerade für Unternehmen oder für Personen, die viel Wert auf Sicherheit und verantwortungsvollen Umgang mit KI legen, wirklich ein sehr gutes Produkt. Und vor allen Dingen dann auch diese Sonnet 4.6-Modelle, die sehr performant sind, die eben auch für den Alltag, sei es dann Programmierung, aber auch Texte. Ich muss ehrlich sagen, die Texte mit Claude sind echt überzeugend. Also das hat wirklich das beste Around-Paket. Ja, also die Texte sind überzeugend, klingen nicht KI-haft, sondern inhaltlich sehr gut ausformuliert und durchdacht, als auch den Umgang mit Daten. Ja. Ob das so eine Präsentation ist, Excel, wirklich sehr, sehr überzeugend.
Was jetzt nicht heißen soll, nochmal im Umkehrschluss, dass ChatGPT irgendwie nichts kann oder sowas, ne? Aber für jemanden wie uns, die jetzt irgendwie mehrere Abonnements nebenher laufen haben, hat sich dann einfach für mich irgendwann diese Sinnhaftigkeit von einem ChatGPT-Abo einfach nicht mehr ergeben. Ich habe auch selber gemerkt, dass ich es einfach wirklich nicht mehr nutze, ne? Sondern wirklich meinen Allrounder Opus 4.6 von Anthropic. Ich nutze natürlich auch noch das Modell von Google relativ häufig. Und jetzt sind wir bei Gemini. Und zwar ist auch da wieder was Neues rausgekommen. Und zwar sind wir da jetzt bei Gemini 3.1. Und das gibt es auch nochmal in diesem Pro-Modus. Das heißt, man hat immer wieder diese verschiedenen Staffelungen. Okay, denke auf normaler Ebene nach. Du hast gerade dieses Overthinking beschrieben, was beispielsweise jetzt bei Anthropic ein bisschen too much ist. Aber auch da, das wird nicht lange dauern, da werden die das korrigieren. Und das ist bei Google jetzt eben auch so gekommen. Die Schritte werden immer kleiner. Man hat jetzt nicht gleich das 4.0er-Modell rausgehauen, sondern eben dieses 3.1. Nutzt du das?
Ich nutze tatsächlich tagtäglich. Also erstens, wir nutzen ja irgendwie alle Gemini. Mhm. Sobald wir das in der Suche eingeben, sehen wir da die KI-Suche. Das ist jetzt nicht das 3.1-Modell, sondern ich glaube auf 2.5 basiert das oder ein kleineres Modell. Aber eigentlich nutzen wir das doch irgendwie alle. Und ich habe tatsächlich auch das Pro-Modell, weil ich eben Google-Nutzer bin. Mhm. Und Google hat halt den riesen Vorteil, dass es perfekt in das Google-Ökosystem eingebettet ist. Egal, ob du Google-Tabellen nutzt, ob du es in deinen E-Mails öffnest, du kannst es überall direkt nutzen. Und das ist natürlich das unschlagbarste Argument von Google. Und das ist natürlich noch so verzahnt, dass wenn man sich ein Upgrade für seinen Speicherplatz holt, das
Google Drive
sofort noch dazu bekommt. Ne? Also dieses Goodie dann direkt pro nutzen zu können, ist schon echt genial. Und was das Beeindruckendste ist, Gemini 3 oder die 3er Modelle haben ein Kontextfenster, was man vor uns gerade angesprochen haben, von 1 Million Toren. Also 1 Million Informationsschnipsel können gleichzeitig in so einem Chat verarbeitet werden.
Und das entspricht, also wir reden hier von mehreren Büchern. Ne?
Genau, also entspricht ungefähr 700 bis 800.000 Wörtern, was mehreren Büchern gleichzeitig entspricht. Und das ist so ein bisschen auch das Geheimnis. Es gibt ja Notebook LM als zweites Produkt von Google, was so ein bisschen ein Notizbuch, ein Wissensbuch darstellt. Und da merkt man halt, wie mächtig es ist, weil nämlich darin enorm viel Wissen verarbeitet werden kann. Und das kannst du nur, wenn du so ein extrem großes Kontextfenster hast. Und da muss ich ehrlich sagen, ich nutze es jeden Tag ein bisschen, weil es natürlich so in den Produkten verzahnt ist. Ja, es ist so ein bisschen mein Alltagshelfer.
Da muss ich sagen, es ist bei mir ziemlich ähnlich. Also ich habe dann verschiedene Anwendungsfälle, beispielsweise wenn es um Bilder geht oder sowas. Wenn ich jetzt sage, ich brauche mal schnell ein Bild zu XYZ oder ich will eine Bildanalyse haben oder einen kleinen Videoclip zu irgendwas, was auch manchmal vorkommt bei mir tatsächlich. Da ist es einfach von den Multimodalfunktionen einfach direkt in diesem Chatfenster für mich das Beste. Ne? Also da kann auch ein Anthropic nicht gegen anstinken. Die sind halt auf der Coding-Basis wirklich sehr, sehr stark oder auch im Textbereich. Aber sobald es in dieses Kreative oder in diese Verzahnung geht, die du gerade angesprochen hast, wenn man die Google-Dienste nutzt, dann ist das einfach sehr, sehr stark.
Und man muss sagen, Gemini, ich liebe es dahingehend, dass es sehr analytisch ist. Manchmal in der Sprache ein bisschen kalt, aber sehr analytisch, sehr, sehr strukturiert in seinem Denken. Und das muss ich sagen, das ist eines der wenigen Modelle, wo man auch, wenn man so Inhalte hat auf mehreren Ebenen, ne, also auch, wenn ich zum Beispiel einen Prompt erstelle, mal als Beispiel. Ich habe mir einen Agenten gebaut oder einen Assistenten gebaut, der mir diese Prompt zusammenstellt. Und dann gab es zum Beispiel früher Modelle, die mir einfach die Antwort auf diesen Prompt gegeben haben. Also das Modell hat nicht verstanden, dass ich einen Prompt erstellen möchte, sondern hat das ausgeführt, was in einem Prompt steht. Und
das Problem habe ich heute noch.
Genau, aber das Denken auf einer anderen Ebene funktioniert wirklich am besten mit Gemini. Man sagt ihm, nein, du bist auf einer Metaebene, auf einer höheren Ebene und du sollst mir jetzt diese Worte und diesen Prompt anpassen. Und das muss ich sagen, das macht Gemini bis heute noch sehr gut. Was ich nicht gut finde, ist diese Gemini 3 Modelle. Die sind zwar in dem Google-Universum verfügbar, aber eben es gibt nicht diese API-Schnittstelle, von der wir gerade gesprochen haben. Und ich hätte es gerne in anderen Produkten, zum Beispiel in dem LangDog, was wir gerne nutzen, würde ich auch gerne die 3.0 Modelle nutzen. Aber das hält Google mit Absicht zurück und rollt es nur in seinen eigenen Produkten aus, um wahrscheinlich den Mehrwert ihrer eigenen Produkte ein bisschen nach vorne zu stellen.
Ja, weil, also das muss man ja einfach mal an der Stelle auch ganz klar dazu sagen, die 3 Modelle, die wir bisher jetzt genannt haben, also von ChatGPT, Anthropic und jetzt auch Google Gemini, ist es tatsächlich so, die sind ja sehr nah aneinander. Ne? Die sind ja jetzt nicht irgendwie, okay, ein Google Gemini ist irgendwie 20% besser als ein ChatGPT oder so. Das ist es nicht. Die unterscheiden sich dann in Feinheiten, die aber wirklich im großen Markt schon eine Rolle spielen. Das muss man ganz klar auch dazu sagen. Und da hast du auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Ich merke das auch bei Anthropic. Ne? Also ich will da nicht wissen, was die irgendwie intern für KI-Modelle schon längst irgendwie nutzen, die sie einfach nicht veröffentlichen, weil sie genau wissen, sobald wir das machen, zieht Google und OpenAI entsprechend nach, damit sie am Markt entsprechende Verkaufsargumente halt auch noch weiterhin halt haben. Und weil KI mittlerweile auf dem Level ist, dass sie halt so gute Software oder Folgeprodukte entwickeln kann, dass man die eigene Produktlinie enorm verbessern könnte. Und deswegen wird das mit Absicht, wie du gerade gesagt hast, entsprechend zurückgehalten. Also davon muss man stark ausgehen, dass das so ist.
Und jetzt würden wir mal zum vierten Modell wechseln. Mhm. Kennst du Croc?
Also aufgrund meines Fahrzeugs, was ich fahre, kam jetzt erst ein Update, wo diese KI bei mir integriert worden ist. Muss man dazu sagen, ich glaube, ich habe jetzt erzählt, was für ein Auto ich fahre. Ist jetzt nicht so weit hergeholt. Aber ja, Grok habe ich ab und zu mal genutzt tatsächlich, war über die Antworten, die es mir geliefert hat, ich habe das auch im Coding-Kontext einfach mal verwendet, ziemlich solide Antworten geliefert. Und da ist so ein bisschen diese Ambivalenz, aber das habe ich bei jedem KI-Modell, muss ich dazu sagen. Bei Grok ist er halt sehr, sehr stark ausgeprägt. Das einfach aufgrund von, es ist das KI-Modell von Elon Musk. Und dort ist es natürlich so, dass aufgrund der ganzen Diskussion, die rund um Elon Musk natürlich gerade so rumgehen, da viel, sehr, sehr viel negativer Beigeschmack mit dabei ist, auch zu Recht meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Grok an sich als Modell in den ganzen Benchmarks und Performance-Tests und so weiter auch ziemlich gut abschneidet. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht komplett durchdrängt von irgendeiner Ideologie. Es gibt gruselige Antworten an vielen Stellen, gar keine Frage. Aber wenn es wirklich um Coding oder sowas geht, also um wirklich jetzt zieh mal hier Nutzen draus, ist es kein schlechtes Modell.
Und vor allen Dingen, man kann es halt kostenlos nutzen, nämlich in dem Moment, wo man auf X unterwegs ist, früher mal Twitter, kann man es wirklich kostenlos nutzen. Aber Willem, weißt du, was eigentlich Grok heißt? Also, der Name ist doch seltsam. Weißt du das?
Nee, weiß ich tatsächlich
nicht. Fun Fact, pass auf, das habe ich mal gesehen und dachte mir, jetzt erschließt sich mir der Begriff auch. Beziehungsweise er kommt eigentlich, also Elon Musk ist ja ein großer Science-Fiction-Fan, man merkt das so ein bisschen an der Namensgebung und so weiter. Und dann gibt's das Wort eigentlich stammt aus einem Roman von Robert E. Heinlein, Fremd in einer fremden Welt. Und das wusste ich selbst auch nicht, aber bei dem Lernprozess ist mir mal aufgekommen. Es gibt nämlich so eine Kurve beim Lernprozess, die darstellt, wie sozusagen der Lerneffekt ist, wie groß der Lerneffekt ist. Und der ist am Anfang ganz, ganz gering. Diese Kurve, die steigt wirklich ganz, ganz minimal. Und da gibt es schlagartig einen Punkt, wo auf einmal dieser Lernprozess durch die Decke geht.
Dieser Hockeystick sozusagen,
genau, und
bei Exponentialkurven.
Das nennt man Grokking. Dem Moment, wo dieses tiefe, intuitive Verständnis zu diesem Thema dazu kommt, und das ist relativ spät erst.
Im Prinzip, wo der Schalter umgelegt wird.
Wo der Schalter, wo auf einmal dieser Aha-Moment kommt und das Modell Sachen intuitiv versteht, das nennt man Grok. Das nur mal dazu, das fand ich sehr, sehr spannend. Aber Grok, du sagtest schon, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Modell. Aber es wird natürlich manchmal mit den falschen Informationen gefüttert oder so zurecht.
Es ist halt politisch, also wie gesagt, völlig zurecht alles. Ne? Ich möchte es jetzt hier nicht irgendwie in den Himmel. Es gibt auch große Diskussionspunkte bei OpenAI. Genauso Google brauchen wir nicht drüber reden. Und auch Anthropic sind da, glaube ich, aktuell stark im politischen Kreuzfeuer. Aber wie gesagt, sind jetzt Themen, die können wir auch in der Zeit gar nicht groß aufmachen. Das ist bei jedem Modell entsprechend eine Färbung. Wir kommen jetzt auch gleich zum nächsten Modell, was genauso kritisch politisch gesehen werden kann. Aber wir schauen uns natürlich auch die Benchmark-Tests halt an. Das ist das, worauf wir uns hier konzentrieren wollen. Und das wäre DeepSeek, die Version 3.2 ist da gerade die aktuellste, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist aus einem ganz anderen Land. Wir haben jetzt ausschließlich über amerikanische Modelle gerade gesprochen. Und DeepSeek kommt aus China.
Richtig.
Die haben einen ziemlich geilen Kniff gemacht. Magst du ihn erklären?
Genau, also das Problem war, China leidet ja unter Restriktionen. Ja. Also es war ja ein Problem, da an diese Chips zu kommen. Es wurde ja von Amerika untersagt, dass sie nach China eingeführt werden dürfen und beziehungsweise nur Varianten genutzt werden dürfen, die deutlich schlechter performant sind. Und die haben sich einfach was einfallen lassen, weil Not macht erfinderisch. Und die haben, oder zumindest steht es im Raum, es wurde nie offiziell bestätigt, die haben einfach die großen Modelle der Anbieter genutzt, um ihre eigenen Modelle zu trainieren. Und das war ein guter Kniff, wo sie sozusagen mit wenig oder relativ wenig Aufwand sehr gute Modelle destillieren konnten. Also in so einem Lernprozess wird das nämlich so gemacht, wenn das Modell erstmal fertig ist, wird es dann nochmal angelernt. Und da haben sie eben diese großen Modelle, wie zum Beispiel Gemini,
ChatGPT vor allen Dingen.
ChatGPT vor allen Dingen auch genutzt, genau.
Und was man ja herausgefunden hat, indem man gefragt hat, wie weit geht dein Wissensstand?
Genau.
Und dann exakt das gleiche Datum, wie bei ChatGPT rausgekommen ist. Und da war dann eigentlich relativ klar, auf welcher Basis sie da aufgesetzt haben.
Genau, aber es ist ein sehr, sehr wettbewerbsfähiges Modell.
Total.
Vergleichsweise klein. Und das Beste ist, das ganze Modell ist Open Source. Also man kann es wirklich auf seinem eigenen Server, On-Premise nennt man das, auf seinem eigenen Server lokal laufen lassen. Jetzt würde man sagen, ja, das ist aber, hat doch eine Verzerrung, ist doch in China entwickelt worden. Ja. Wenn ich da jetzt irgendwas Kritisches reinschreibe, dann, ich kann sagen, aus eigener Erfahrung ist nicht so. Also es kann natürlich immer eine Verzerrung geben, ja. Aber wenn man da theoretisch was Regierungskritisches äußert, ist es nicht so, dass das dort zensiert wird. Das ist immer ein bisschen Irrglaube. Also da ist auch immer meine Idee, nutzt es selbst, probiert es mal aus und schaut dann mal, wie die Ergebnisse sind. Aber dieser Denkprozess, der dort das erste Mal mit dem Einzelmodell kam, das war nämlich die Deep Thinking, das war das erste oder eines der ersten Modelle, was es richtig gut konnte, also im Denkprozess selber tiefer nachzudenken und in mehreren Schritten. Und das haben die Chinesen da wirklich sehr, sehr gut gemacht von DeepSeek AI. Also Respekt dafür und eben der Gedanke, das als Open Source zu veröffentlichen, ja, ist wirklich sehr, sehr spannend.
Wollen wir noch weitere Modelle nennen? Die Zeit rennt ein bisschen bei uns. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zu so ein paar Modellen, die wir jetzt ein bisschen zusammenfassend auch nochmal sagen. Man hat natürlich auch ein großes Modell von Meta, was ich eine Weile lang auch tatsächlich mal genutzt habe. Und das ist das Llama-Modell. Ist ebenfalls so halb Open Source eigentlich. Ist jetzt aber eigentlich kein wirklicher Player mehr, weil Meta sich ja quasi auf rein interne KI-Nutzung jetzt zurückgezogen hat. Die werden in diesem großen Spiel, wie es jetzt gerade auf dem Large-Language-Modell-Markt da stattfindet, zurückziehen.
Genau so ist das. Also es werden jetzt intern Modelle oder das Modell wird intern weiterentwickelt und es wird wahrscheinlich dann ein Modell veröffentlicht werden, was entweder Geld kostet oder es wird eben für die internen Anwendungen genutzt. Obwohl es ein sehr, sehr gutes Ausgangsmodell war, aber scheinbar wird das Geld jetzt anders genutzt. Und ein zweiter Anbieter, nämlich aus Europa, der sehr aussichtsreich gestartet war, nämlich Mistral AI, mit seinen Lütschett Modellen aus Frankreich, wie gesagt, ja, ist sehr gut gestartet, aber hat sich nicht durchsetzen können. Man sagt immer, es ist sehr DSGVO-konform. Warum? Weil es in Europa entwickelt wurde. Aber William, sag mal, ist es denn so konform, wie man denkt?
Ja, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ne? Also natürlich, es ist DSGVO-konform, so, ne? Das ist schon so. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Server, auf denen das Mistral-Modell läuft, natürlich auch von Microsoft zur Verfügung oder von Azure zur Verfügung gestellt werden. Und genauso wie das jetzt beispielsweise von ganz vielen anderen KI-Modellen auch so ist, die in Europa gehostet werden, die laufen auf Servern, die amerikanischen Firmen gehören. So, und da kann man sich dann schon die Frage stellen, okay, inwieweit greift denn jetzt dieser Grundgedanke, dass man hier ein wirklich komplett eigenes KI-Modell entwickelt in der Form, dass es marktfähig ist, eben eigentlich noch hier ein. Aber nichtsdestotrotz, Mistral würde ich tatsächlich noch gar nicht so komplett abschreiben, weil sie wirklich auch in diese lokal lauffähigen Modelle ganz gut einschlagen. Und da würde ich das letzte Lied noch nicht singen, auf die, um es mal so zu sagen. Weil ich glaube, dass besonders so lokal laufende KI-Modelle, die werden 2026 ihren großen Moment haben. Das ist so meine Prognose für dieses Jahr.
Und zuletzt noch, obwohl es kein Sprachmodell ist, sondern das eher Sprachmodell selbst nutzt, ist Perplexity AI. Und ich muss wirklich sagen, es ist eines der besten KI-gestützten Suchmaschinen. Also alles, was mit Recherche zu tun hat, nutze ich wirklich noch sehr, sehr gern Perplexity. Und auch hier bei uns in der Kollegschaft wird das öfter genutzt, weil es eben sehr, sehr strukturiert arbeitet im Netz, in sekundenschnelle, sehr tiefgreifende Analysen macht und die auch perfekt aufbereitet.
Ich habe es auch oft genutzt und es sind sehr selten Fehler im Quellenverzeichnis oder sowas drin. Also das würde ein Mensch, ich glaube, die Fehlerquote, die ein Mensch bei einer Quellenzitation macht, ist, glaube ich, ein bisschen höher.
Genau. So, William, ich würde sagen, das war's für heute. Wir würden es nochmal ganz kurz zusammenfassen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also lass uns das Ganze nochmal einordnen. Also für welches Modell am besten, wofür könnte man das denn einsetzen? Also ich würde sagen, für Alltagsaufgaben und für die breite Nutzung, klar, ChatGPT ist immer noch eines der einfachsten zu nutzenden und am weitesten verbreitendsten Modelle. Nichtsdestotrotz auch die Google-Modelle. Ne? Also immer wenn Leute uns fragen, was sollen wir denn nutzen? Ja, wenn du selber ein Google-Handy hast und in dem Universum unterwegs bist, dann liegt es natürlich nahe, das auch zu nutzen. William, bei Programmierung, was ist da deine Empfehlung?
Eindeutig Claude, die Claude-Modelle. Ich würde tatsächlich jetzt aufgrund der neuesten Entwicklung Sonnet 4.6 empfehlen, weil es einfach der perfekte Sweet Spot, also der perfekte Mittelpunkt sozusagen zwischen Tokenverbrauch und Effizienz und dem qualitativen Ergebnis ist. Das wäre meine Empfehlung auf jeden Fall bei der Entwicklung. Aber auch Codex 5.3. Ne? Also das gibt ja nichtsdestotrotz sehr gute Ergebnisse raus.
Und alles andere, was mit langen, langen Dokumenten zu tun hat, multimodale Aufgaben, du hast es genannt, da ist natürlich Google mit seinen Gemini-Modellen unschlagbar. Das muss man wirklich sagen. Und wenn es um die Kosteneffizienz geht, ja, da wäre theoretisch Grok eine Alternative und DeepSeek eben auch, wenn man es auf seinen eigenen Server laufen lassen kann. Aber da muss man ein bisschen mehr Know-how mitbringen, wenn man sowas on-premise auf seinen eigenen Server laufen lassen möchte. Und wir haben dann zum Schluss noch Mistral genannt als eine sehr DSGVO-konforme Variante. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch weitere Lösungen, die theoretisch auch
kommen. Wir haben ja jetzt wirklich nur die großen Anbieter einmal unter die Lupe genommen. Ne? Also wir haben ja jetzt hier auch gar nicht über Modelle gesprochen, die man selber trainiert auf einem eigenen System und so weiter, weil das ein separates Thema einfach ist. Wenn man hier wirklich komplette Sicherheit haben will, dann muss man natürlich ein eigenes Rechenzentrum haben, was komplett abgeschottet ist und so weiter. Genau. Und da setzt man dann eben eigene KI-Modelle auf. Das ist ja hier gar nicht Thema gewesen heute.
Und der Markt, man muss wirklich sagen, jetzt im Februar 2026 ist wirklich sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr, sehr wettbewerbsintensiv gerade. Die Kosten für die KI-Nutzung sinkt wirklich auch rapide und es gibt immer mehr Möglichkeiten. Also was wir da empfehlen können, ist tatsächlich, probiert verschiedene Modelle aus, sucht euch vielleicht KI-Plattformen wie LangDoc oder andere, wo man mehrere Modelle nutzen kann, vergleicht das auch die LM-Arena. Wir werden dann den Link mit in die Shownotes packen. Dort ist es möglich auch, ohne dass man Bezahlvarianten abonniert hat, die mal zu testen. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und für die meisten Modelle gibt es auch kostenlose und günstige Einstiegstarife. Also niemand muss da über Jahre hinweg ein Abo abschließen, sondern man kann auch nur für einen Monat mal durchtesten und das empfehlen wir wirklich wärmstens.
Auf jeden Fall.
Dann, William, ich danke dir sehr, sehr dafür, wie du mir heute hier Unterstützung geleistet hast bei dem Thema, weil das ist wirklich ein wichtiges Thema, aber auch ein schwieriges Thema. Und vielleicht, wir haben jetzt am Ende drüber gesprochen, kostengünstiger Einstieg. Vielleicht.
Wäre mal eine Folge auf jeden Fall auch wieder an der Stelle wert. Darüber reden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, und zwar der Unterschied zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Modellen, was wir ja heute hier und da zwar mal kurz angerissen haben, aber das ist auch nochmal ein wirklich komplett eigenes Thema wert, weil da gibt es deutliche Unterschiede.
Dann, William, danke dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Stefan.
Prompt genau, der KI-Podcast der Digitalagentur Sachsen.